Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wir sind Papst, lautete die Schlagzeile der Bild-Zeitung am 20. April 2005, einen Tag nach der Wahl Josef Kardinal Ratzingers zum Pontifex der katholischen Kirche. Wir sind Papst, können seit dem 13. März die Argentinier sagen, als Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum 266. Bischof von Rom gewählt wurde. Wir wollen Ihnen heute die Heimat des neuen Papstes vorstellen und tun das mit Pater Jorge Matusek aus dem Distrikt Campo Grande in der Provinz Misiones. Grüß Gott, Pater Jorge, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, grüß Gott, Herr Volker, viele Grüße, grüß Gott an die Freunde von Radio Maria und Hore.
Ja, Herr Pater Matusek, wir freuen uns auch, einen Gast aus einem fernen Land zu haben, so wie sich der neue Papst Franziskus ja selber bezeichnet hat. Sie wirken in der Provinz Misiones, die liegt im äußersten Nordosten Argentiniens und jedermann nennt Sie dort nur Pater Jorge, aber eigentlich heißen Sie Georg und haben deutsche Wurzeln.
Ja, ich wurde in Schlesien geboren, nicht weit von der ehemaligen deutsch-polnischen Grenze. Und wir sprachen dort beide Sprachen, Deutsch und Polnisch.
Und jetzt sind Sie aber schon seit fast 50 Jahren in Argentinien. Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass Sie in die Mission gegangen sind?
Ja. Ich wollte Missionar irgendwo in Asien werden. Und im letzten Studienjahr traf ich den Pater Leo Thiel, ein steiler Missionar am Uruguay. Und er sagte uns Studenten, dass die Arbeit in Asien sehr teuer war. Dass zum Beispiel in Japan jeder Christ in Gold eingerahmt war. In Südamerika dagegen gingen viele Christen verloren, weil sie niemand betreute. Das hat mich überzeugt, nach Südamerika zu gehen.
Über Ihre Arbeit in Argentinien werden wir später noch sprechen. Jetzt wollen wir über das große geschichtliche Ereignis reden, das sich da ereignet hat am 13. März, als Kardinal Bergoglio, der Erzbischof von Buenos Aires, zum Papst gewählt wurde. Wie haben Sie diese Wahl eigentlich erlebt?
Mit großer Freude. Also viele Leute, ich auch, haben einander umarmt und vor Freude geweint, als er gewählt wurde. Er ist ein Hoffnungszeichen, dass so manche Dinge in der Kirche, in Argentinien und in der Welt besser werden. Die Menschen in unserem Land fühlen sich durch seine Wahl aufgewertet.
Also man kann sagen, die Menschen spüren, dass da etwas passiert ist, was auch das Land verändern könnte.
Ja, ganz genau. Ja. Und dann, bei uns wurden die Glocken geläutet, es wurden Dankgottesdienste gefeiert, es wurde Musik und Spießbraten wurden gemacht. Es herrschte eine hoffnungsvolle Stimmung, dass vieles besser wird. Wir, naja, in Argentinien fühlen uns wirklich aufgewertet. Mhm. Und vor der Wahl, während des Konklave, da habe ich mit manchen Leuten und Mitbrüdern, Priestern darüber gesprochen und meinte, der Bergoglio wäre ein guter Kandidat. Da haben die mich ausgelacht und sagten, aus Argentinien ist noch niemals etwas Gutes gekommen.
Sie sagten, er wäre ein guter Papst, als er noch Kandidat war. Wie gut kennen Sie ihn denn? Haben Sie seine Arbeit als Erzbischof schon verfolgt?
Ja, die Predigten von Bischof Bergoglio in Buenos Aires wurden in den Zeitungen abgedruckt und kommentiert. Ich habe sie gern gelesen und bei den Gottesdiensten zitiert. Er hatte Mut und verstand es, den Verantwortlichen, vor allem den Machthabern, die Reklamationen wegen der Korruption und Misswirtschaft unter die Weste zu schieben. Deswegen kommt nicht mehr die argentinische Präsidentin Cristina zum üblichen Gottesdienst, Te Deum genannt, an Staatsfeiertagen. Als Erzbischof von Buenos Aires transportierte er mit seinem Pickup Verpflegung, Hausrat und sonstige nötige Sachen zu Familien in den armen Vierteln von Buenos Aires. Er ging zu seiner Kirche zu Fuß oder mit dem Bus. Er hatte ein gutes Verhältnis zu anderen Religionen, zum Beispiel zu den Chefs von der israelitischen und der muslimischen Religion.
Als der polnische Kardinal Wojtyła 1978 zum Papst gewählt wurde, da waren die kommunistischen Machthaber im Ostblock aufgeschreckt. Und das zu Recht, wie der weitere Verlauf der Geschichte mit dem Mauerfall und dem Zusammenbruch der Unrechtsregime hinter dem Eisernen Vorhang zeigte. Glauben Sie, das Pontifikat von Papst Franziskus könnte für Lateinamerika ähnliche Folgen haben wie die Zeit unter Johannes Paul II.?
Ja, genau. Franziskus ist Südamerikaner. Er kennt die Probleme und die Möglichkeiten. Sein Wort und sein Beispiel haben ein großes Gewicht in Südamerika. Wir hoffen, dass er viel für die soziale Gerechtigkeit erreichen kann.
Also das speziell ein Thema für Lateinamerika, soziale Gerechtigkeit dort besonders, aber es ist natürlich auch ein weltweites Thema. Welche Impulse für die Gesamtkirche erwarten Sie von diesem Pontifikat?
Franziskus hat schon eine Kommission für die Behandlung der Probleme in unserer Kirche eingerichtet. Es ist eine Bekehrung der Glaubensverkünder und der Christen nötig. Die anderen Religionen gehen zu den Menschen hin. Wir warten auf sie. Uns würde ein missionarischer Geist gut tun.
Pater Jorge, vielen Dank bis hierher. Nach der musikalischen Pause sprechen wir dann weiter über die Kirche in Argentinien. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Argentinien, die Heimat des neuen Papstes Franziskus, ist heute unser Thema und unser Gesprächsgast ist Pater Jorge Matusek aus der Provinz Misiones in Argentinien. Pater Jorge, über diese Kirche in Argentinien wollen wir jetzt sprechen. Sie kennen ja die Lage in Europa. Sie stammen ja aus Schlesien. Sie sind auch häufiger zu Besuch hier in Deutschland, können da also gut Vergleiche anstellen. Was ist denn so der wesentliche Unterschied aus Ihrem Blickwinkel zwischen Kirche sein in Argentinien und hier bei uns in Deutschland bzw. in Mitteleuropa?
Also die Kirche hier ist ärmer als in Deutschland. Uns Priestern reicht es nicht, um eine Köchin zu bezahlen. Der Priester hat keinen Gehalt. Es kommen mehr Christen zum Gottesdienst als in Deutschland. Man kann den Gottesdienst zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, am Sonntag oder während der Woche planen und die Leute kommen. Es kommen viele Jugendliche zum Gottesdienst. Sie machen Musik und singen gern. Es gibt wenige Papierkram. Die ganze Papierkram oder die Verwaltung, die Organisation hier ist viel freier, weniger kompliziert. In jeder Kapelle gibt es ehrenamtliche Katecheten. Die Novenen und Prozessionen sind beliebt. Die Bauern bringen oft etwas für den Tisch des Priesters. Wir danken auch den Wohltätern in Deutschland für alle Hilfe. Ich danke besonders der Steiner Missionsgesellschaft in St. Augustin und anderen Niederlassungen für die Sorge um die Gesundheit der Missionare.
Sie sagten schon, oder Sie haben schon ein Problem angesprochen, das ist die Armut, die es auch in Argentinien gibt. Die argentinische Kirche ist also in gewisser Weise eine Kirche in Not. Welche weiteren Nöte hat sie?
Ein großer Teil der Evangelisierung machen ehrenamtliche Katecheten. In jeder von den 25 Kapellen da in Aurora oder in 25 de Mayo oder in El Soberbio, 50 Kapellen. Also die Evangelisierung, die Katechetenarbeit, Kommunion, Filmvorbereitung machen ehrenamtliche Katecheten. Dann noch was anders ist. Wir Priester haben keine Sprechstunde, mindestens ich nicht. Der Priester ist zu jeder Zeit erreichbar, wenn er zu Hause ist. Aber der Priester ist viel unterwegs, um die Gemeinden zu besuchen oder Leute zu besuchen oder zu den Kranken zu gehen. Ich zelebriere auch Messen in den Häusern von den Kranken, gehe auch zur Polizei, zur Stadtverwaltung und ins Krankenhaus. Ein Gebet, ein Segen zu sprechen.
Also der Priester ist mitten im Leben, sozusagen ein Mädchen für alles. Er hat vielfältige Aufgaben. Und Sie sagten eben schon, eine wichtige Aufgabe für die Zukunft der Kirche wird Mission sein. Das haben die lateinamerikanischen Bischöfe auch schon auf der 5. Generalkonferenz im Jahr 2007 erkannt und eine Kontinentalmission ins Leben gerufen. Wie lauten denn die Ziele, die sich die Bischöfe da gesteckt haben?
Ja, also der Erfolg lässt noch auf sich warten. Aber es wird schon so manches in Bewegung gesetzt. Bei uns leider gibt es noch keinen Gottesdienst am jeden Sonntag oder an jedem Festtag. Bei den vielen Kapellen kann der Priester nicht immer überall sein. Und in manchen Gemeinden kommen die Leute mit dem Katecheten am Sonntag oder Festtag zusammen und halten einen Wortgottesdienst. Aber es sind noch wenige. Und es gibt großen Erfolg bei den Gemeinden, wo das praktiziert wird. Also da freuen wir uns.
Also das ist ein Aspekt. Man setzt auf Basisgemeinden, auch auf die Einbeziehung von Laien. Und auf diesem Weg der Kontinentalmission, da sollen ja auch die sogenannten Volksmissionen eine wichtige Rolle spielen. Wie funktioniert dieses Prinzip der Volksmission in Argentinien?
Ja, die Volksmission ist eine wunderbare Sache. Es gibt aber sehr wenige Priester, die Zeit haben und eine Volksmission halten können. Es gibt aber bei uns Laien-Missionarsgruppen, die kommen in den Ferien. Dezember, Januar, Februar kommen sie zu uns, bleiben in einer Gemeinde, meistens 10 Tage, besuchen die Familien, sie halten Versammlungen mit Jugendlichen, mit Erwachsenen ab, halten Gottesdienst und machen eine schöne Musik. Diese Gruppen sind sehr beliebt und die Leute fragen, wenn sie weggehen, wann kommen sie wieder.
Und das ist erfolgreich. Also man denkt ja immer, Argentinien sei schon so katholisch. Warum muss da noch missioniert werden?
Die Religion, der Glaube muss dauernd erneuert werden. Weil wir einfach so fehlerhaft sind und das Böse, das Verkehrte uns oft kaputt machen. Dann noch was. Argentinien ist nicht mehr das hochprozentige Volk, also ist nicht mehr 90% katholisch. Die Pfingstler, die anderen Religionen, haben mehr Tempel als die Katholiken. Wirklich wahr, also das ist traurig. Und dann die Pastöre von den anderen Religionen, die predigen viel über den Zehnten, über das Ende der Welt. Und sie freuen sich, sie bekommen ein gutes Gehalt. Und in der katholischen Kirche wollen die Leute sehr wenig geben. So ist das halt.
Also,
ich weiß nicht, wie sie das da machen.
Also diese pfingstlerischen Sekten, die wir zum Beispiel aus Brasilien kennen, auch in Argentinien jetzt ein Thema. Wie finanzieren sich diese Gruppen eigentlich? Kommt das aus dem Ausland oder haben sie mächtige Freunde innerhalb der Gesellschaft?
Sie werden viel von Nordamerika finanziert. Denn die katholische Kirche ist die einzige Institution, die Mut hat, die amerikanischen Praktiken der Ausbeutung der Südamerikaner anzuprangern und zu kritisieren. David Rockefeller hat jahrelang jedes Jahr 2 Milliarden Dollar für die Sekten ausgegeben, damit sie die katholische Kirche kaputt machen. Das stand in der Zeitung in den 90er Jahren. Das habe ich selbst gelesen. Und eine der Bedingungen, dass die Amerikaner den Argentinien damals halfen, war, dass sie die Arbeit der amerikanischen Sekten erleichtern, möglich machen. Ja, sie wollen also die katholische Kirche kaputt machen, weil sie gegen die Ausbeutung der internationalen Gesellschaften der Amerikaner protestieren.
Also das ist ein Grund, warum Argentinien nicht mehr das katholische Land ist, als das wir es hier in Europa eigentlich kennen. Die Sekten, ja, und der Einfluss aus den USA von mächtigen Kreisen. Es gibt aber auch Druck von einer ganz anderen Seite. In Argentinien musste ja der Staatspräsident bis 1994 qua Verfassung ein Katholik sein. Jetzt scheint aber auch in Argentinien der Laizismus auf dem Vormarsch zu sein und die Religion soll so mehr oder weniger in den privaten Raum zurückgedrängt werden. Macht sich das bereits bemerkbar in der Gesellschaft?
Ja.
Und wenn ja, wie?
Ja. Es gibt da, wie heißt das, Volksvertreter in Buenos Aires, die verlangen, dass die Kreuze in öffentlichen Gebäuden entfernt werden, genau wie in Deutschland. Dann wurden Gesetze verabschiedet, zum Beispiel die Trauungen Mann mit Mann, Frau mit Frau. Und die Einführung dieser Gesetze und vor allem die erste Trauung Mann mit Mann wurde so gefeiert in Buenos Aires, monatelang kommentiert, fotografiert, als ob da irgendein großes Fußballspiel gewonnen wäre. Das war wirklich sehr eklig.
Mhm. Ja. Korruption ist ein weiteres großes Problem, das Papst Franziskus auch schon als Kardinal angeprangert hat. Hat sich die Kirche durch ihre Position auf Seiten der Armen zum Feind der Eliten gemacht?
Ja, das stimmt, ja. Ja, einen Priester zum Beispiel, der nicht weit von uns wohnt, wollten sie umbringen. Nach einer Versammlung wurde auf ihn geschossen und Gott sei Dank, dass die Kugel ging durch das Auto, aber mit so einem großen Glück zwischen den Priestern durch, ohne jemandem ein Herz zu krümmen.
Und wer waren die Urheber?
Drogenhändler.
Drogenhändler.
Denn der Priester hat viel gegen die Drogen gepredigt.
Also es war aus deren Sicht sozusagen geschäftsschädigend. Mit welchen theologischen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigt sich die Kirche in Argentinien noch? Welche Themen brennen da unter den Nägeln?
Das Landbildungsministerium hier in unserer Provinz Misiones schätzt sehr und unterstützt am meisten die Schulen der Landwirtschaftsfamilie. EFAS genannt, die Pater Josef Marx vor einigen Jahren gegründet hat. Josef Marx lebt nicht mehr, ist am Herz gestorben. Und alle anderen Schulen, Gymnasien, die können Projekte vorstellen, aber die, wenn eine EFA, eine Landwirtschaftsschule, ein Projekt vorstellt, die bekommt immer die Bewilligung. Oder wenn die Regierung irgendein Projekt da vorstellt, da präsentieren sich 30 Schulen und die was gewinnen, ganz bestimmt, das sind die EFAs, weil sie die Vorbereitung sehr gut machen. Sie erklären die Notwendigkeit, den Nutzen von diesen Schulen oder von dem Projekt. Und wenn sie was gebaut haben, dann präsentieren sie bis auf den letzten Pfennig die Abrechnung. Und es sind sehr gute Schulen. Also das ist so. Und die Leute, die Familien, die wollen ihre Schüler in die EFA-Schulen, in die Privatschulen schicken. Es gibt aber nicht so viel Platz wie Anwärter. 8 von 9 Schülern in Argentinien gehen in die Privatschulen. So, und theologische Probleme, also die interessieren uns eigentlich wenig.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wir sprechen heute über Argentinien, die Heimat des neuen Papstes Franziskus. Und wir tun das weiter mit Pater Jorge Matusek aus der Provinz Misiones im Nordosten des Landes. Pater Jorge, wir wollen im dritten und letzten Teil unseres Gespräches auch noch über Ihre persönliche Arbeit reden. Sie sind, wie erwähnt, steiler Missionar und wirken in der Kleinstadt Colonia Aurora in der Provinz Misiones im äußersten Nordosten des Landes. Wie kann man diese Region charakterisieren?
Also, es ist wie ein Stück Paradies. Ein guter Boden, guter Regen, gute Sonne, alles, was man pflanzt, wächst. Aber es gibt ein Problem. Es werden in der Zukunft 2 neue Riesenstauwerke in Misiones, in unserer Provinz gebaut. Am Uruguay und am Paraná. Aber vor allem sind die Leute besorgt wegen dem Stauwerk am Uruguay. Tausende von Bauern werden ihre Lebensgrundlage, das Land, verlieren. Es kommen hier an die Tür Kinder und Erwachsene, bitten um Brot, Kleidung, Medizin, Krankentransport. Mit Hilfe deutscher Freunde wurden 3 Schreine, Lehrwerkstätten errichtet. Colonia Aurora, Alicia und El Soberbio. Die Schreinerlehrwerkstatt in Aurora wurde jetzt zu einer
Ausbildungsstätte?
Bildungsstätte erweitert, wo man verschiedene Berufe lernen kann. Mehrere Schüler, also Berufsschule vielleicht kann man das nennen.
Berufsschule, ja.
Aber es gibt viel Arbeit. Es werden Arbeiter gesucht. Und diejenigen, die bei uns durch die Schreinerschule durchgegangen sind, die haben sofort Arbeit bekommen. Und wenn jemand irgendein Fach versteht oder gelernt hat, bekommt immer Arbeit. So, dann wollte ich noch mein Dankeschön den Steilen aussprechen. Also ich bin ja viel unterwegs. Ich habe jetzt Gott sei Dank nach langen Jahren einen Geländewagen erhalten mit Vierradantrieb und ich lege im Jahr so ungefähr 30.000 Kilometer zurück. Ich wundere mich, dass meine Knochen noch ganz sind. Also ich danke den deutschen Freunden auch, dass sie mir helfen, den Wagen zu unterhalten.
Ein wichtiges Hilfsmittel, um auch die großen Distanzen in Ihrer Region zu überwinden. Wie sehen denn Ihre weiteren Pläne, Ihre Zukunftspläne für Ihre Pfarrei aus?
Vor 3 Jahren hat ein deutscher Flugzeugingenieur von Ludwigshafen in Colonia Aurora ein Krankenhaus errichtet mit 13 Betten vorläufig. Die Leute sind ihm sehr dankbar. Die Ärzte dort und Krankenpfleger arbeiten sehr gut. Und die Kranken, die genesenen Kranken, Patienten, wollen nicht nach Hause gehen. Wissen Sie warum? Weil die Köchin sehr gut kocht. So, und dort fehlt ein Ultraschallgerät. Denn mit dem Ultraschall kann man ganz genau alles untersuchen und man kann auch so manches Leben retten. Und man kann auch vor allem den schwangeren Frauen kann man helfen. Denn da sieht man, wie es mit dem Kind steht.
Also die Anschaffung eines solchen Gerätes würde sehr helfen.
Ja.
Dann wünschen wir Ihnen, dass jetzt viele Leute Ihren Ruf gehört haben, vielleicht sich dann an die Steiler wenden oder auch an Kirche in Not. Wir helfen ja auch in dieser Region und Sie dabei tatkräftig unterstützen. Pater Jorge Matusek, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Gottes Segen für Ihr Apostolat in Argentinien.
Ja, ich danke Ihnen und Gott segne Sie und alle Freunde vom Radio und alle, die der Mission, den Leuten hier irgendwie helfen wollen. Vielen Dank.
Das war Weltkirche aktuell mit Pater Jorge Matusek aus der Provinz Misiones in Argentinien haben wir heute gesprochen. Kirche in Not hilft bereits seit 1962 in Lateinamerika auf vielfältige Weise. Und wie genau, erfahren Sie unter www.kirche-in-not.de. Und da wir heute noch etwas Zeit haben, wollen wir Ihnen die Geschichte des Beginns der Hilfe von Kirche in Not am Ende unserer Sendung noch erzählen bzw. erzählen lassen. Die bekannte Schauspielerin, Synchronsprecherin und Sängerin Alexandra Marisa Wilke liest jetzt aus dem Buch »Danke, Pater Werenfried«. Ich darf mich zuvor schon von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut. Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.
Europa wird zu klein. Für einen Giganten der Nächstenliebe, wie man dich oft nannte, wurde Europa bald zu klein. Die Not der Kirche rief dich auch auf andere Kontinente. 1962 schicktest du in der heimlichen Hoffnung, neue Wohltäter für dein Werk zu gewinnen, die italienische Ausgabe deines Buches »Sie nennen mich Speckpater« an jeden geistlichen Würdenträger der Welt, von dem du annehmen durftest, er könne von seinem Studium in Rom her noch ein wenig Italienisch. Du erhieltest jedoch mehr Bettelbriefe als Geld. Ein lateinamerikanischer Kardinal überzeugte dich mit seiner Argumentation ganz besonders. Er schrieb dir:
»Ich danke Ihnen für Ihr Buch. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, aber ich habe die größte Bewunderung für Ihre Arbeit im Dienst der Flüchtlinge und der verfolgten Kirche. Wir in Lateinamerika sind noch keine verfolgte Kirche, aber wir leben an der Grenze der Unfreiheit. Wenn es einmal so weit kommt, dass auch wir zur verfolgten Kirche gehören, werden sie uns helfen müssen, weil das ihre Aufgabe ist. Wenn sie uns jetzt helfen, ist es billiger.
Dies entsprach auch dem Wunsch Papst Johannes des 23., der bei einer persönlichen Begegnung zu dir sagte: »Pater, warum denken Sie immer nur an die Kirche im Osten? Bitte vergessen Sie nicht die Nöte der Kirche auf unserem katholischsten Kontinent. Helfen Sie auch in Lateinamerika.« Um die Nöte der lateinamerikanischen Kirche kennenzulernen, wolltest du dir selbst ein Bild von der Lage vor Ort verschaffen. Also machtest du dich auf nach Lateinamerika. Du bist 50.000 Kilometer geflogen und tagelang im Jeep durch Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Bolivien, Kolumbien, Mexiko und Venezuela gereist. Bald wusstest du, hier musste mit Millionen geholfen werden. Besonders die Priester bedurften der Unterstützung. Die einen bei ihrer Arbeit in den Elendsvierteln der Großstädte, die anderen in ihren sich über tausende Quadratkilometer unwegsamen Geländes erstreckenden Pfarreien. Pfarreien mit zigtausenden Gläubigen, von denen unzählige fast nie die Gelegenheit hatten, die Sakramente zu empfangen und die heilige Messe mitzufeiern. Einfach, weil kaum jemals ein Priester zu ihnen gelangte.